irgendwie hat es ein paar Schwierigkeiten gegeben bei der Datenübermittlung vom USB-Stick auf den Computer. Deswegen haben die Bilder etwas geruckelt. Aber ich denke, den Eindruck habt ihr trotzdem mitnehmen können, wie es ist. Wer Interesse hat, so einen Film selber mal zu sehen, auf DVD könnt ihr bestellen. Wir haben hinten am Büchertisch solche Bestellkarten. Bekommt ihr eine Gratis-DVD, da ist der Film drauf, einige andere. Wir stellen dort unsere Arbeit vor. Als ich gestern mit Toni gesprochen habe über die heutige Predigt, lag mir so auf dem Herzen, über die Speisung der 5000 zu predigen. Und er hat mir dann gesagt, oh ja, das 5 und 2, das ist so unsere Aktion. Und irgendwie kam ich mir vor, hast du dich verhört? Fängst du jetzt hier an, Eulen nach Athen zu tragen? Aber der Herr hat mir nichts anderes gesagt. So werde ich über die bekannten, über die den meisten bekannte Geschichte der Speisung der 5000 predigen. Bei dem Film, ihr habt im Abschnitt die Menge gesehen. Ich bin letztes Jahr in Ogbomosho mit dabei gewesen. Da waren am Sonntagabend gut eine 250.000 Menschen, also 250.000 Menschen auf dem Platz. Und wir haben die Angewohnheit, unser Peter Vandenberg, der Vizepräsident von Christus für alle Nationen, hat die Angewohnheit, jeden Abend zu Fuß durch diese Menschenmenge zu gehen, um einfach zu schauen, wie dicht stehen die Leute zusammen. Wir haben die Lichtmasten, die haben alle einen gewissen Abstand. Und wir gehen dann durch und wir gucken, in welchen Segmenten, in welchen Abschnitten, wie dicht stehen die Leute. Und dann rechnen wir hoch, weil wir können jetzt nicht alle durchzählen. Aber anhand der Kompaktheit der Masse sehen wir und können wir berechnen, wie viele Leute dann da waren. Und es ist wirklich beeindruckend, wenn man im Laufe des Gottesdienstes einfach so da über dieses Feld geht, sich durch die Menschenmengen hindurchdrängelt, über die schlafenden Kinder auf dem Boden hinwegsteigt, über die Decken, die dann sind, weiter hinten, wenn es ein bisschen lockerer, die Menge nicht mehr so kompakt ist, zu sehen, wie sie da lagern, wie sie da teilweise auch unter Planen Behausungen aufgebaut haben, um die ganze Zeit der Evangelisation das Gelände über gar nicht zu verlassen. Die haben da ihre Feuerstellen und ihre Kochtöpfe. Also es ist echt beeindruckend. Okay, ich lese aus Matthäus 14. Als aber Jesus das hörte, nämlich dass Johannes der Täufer umgebracht wurde, entwich er von dort in einem Schiff abseits an einen einsamen Ort, Matthäus 14, Abvers 13. Und als die Volksmenge es vernahm, folgte sie ihm aus den Städten zu Fuß nach. Als nun Jesus hervorkam, sah er eine große Menge und erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Und als es Abend geworden, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist öde und die Stunde ist schon fortgeschritten. Entlasst das Volk, damit sie in die Dörfer gehen und sich Speise kaufen. Jesus aber sprach zu ihnen, sie haben nicht nötig hinzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen zu ihm, wir haben nichts hier als 5 Brote und 2 Fische. Er sprach, bringt sie mir hierher. Und er befahl dem Volk, sich in das Gras zu lagern, nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel und dankte und brach und gab den Jüngern die Brote, die Jünger aber gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie hoben auf, was übrig blieb an Brocken, 12 Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer, ohne Frauen und Kinder. Jesus ging weg. Und es gab 2 Gruppen von Menschen, die ihm folgten. Das eine waren die Jünger. Das waren die, die er im Laufe der Zeit herausgerufen hatte, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Die waren sozusagen zwangsverpflichtet zur Gemeinschaft mit Jesus. Da, wo Jesus war, da waren sie auch. Wo Jesus hinging, da gingen sie auch hin und sie waren immer bei Jesus, mit Ausnahme der Augenblicke, wo Jesus gesagt hat, lasst mich mal allein, ich will mal alleine beten. Ich will mal vorgehen oder geht ihr mal vor, ich komme nach. Aber ansonsten waren sie immer bei Jesus. Wo Jesus war, waren die Jünger. Wo die Jünger waren, war Jesus. Und die gingen jetzt weg in dieses Gelände hinein. Und dann gab es diese zweite Gruppe von Menschen, diese 5000 Männer und die dazugehörigen oder auch nicht dazugehörigen Frauen und Kinder. Die liefen Jesus nach. Die wollten etwas von Jesus. Und wir finden dort diese Versammlung. Und es war keine religiöse Versammlung. Es war kein Gottesdienst, der da stattfand. Es war kein Opferfest oder was auch immer die Juden so als gottesdienstliche Zusammenkunft hatten. Es war keine Synagogenversammlung, sondern es war einfach ein Zusammenkommen. Ein Zusammenkommen von drei Gruppen von Menschen, wobei das eine keine Gruppe war, das war Jesus. Die Jünger, die gewohnt waren, bei ihm zusammen zu sein, die letztendlich von ihm lernen wollten, die von ihm berufen worden sind, weil er mit ihnen etwas vorhatte. Und dann war da die dritte, die größte Gruppe. Das waren die Menschen, die brauchten etwas. Die hatten ein Verlangen, die hatten eine Not. Und sie haben ganz tief innen drin gespürt, das, was wir brauchen, das können wir nur an einer Stelle bekommen. Unser Verlangen kann nur an einem Punkt, an einer Stelle, bei einer Person gestillt werden. Und dem sind sie hinterhergelaufen, Jesus. Die Begebenheit der Speisung der 5000 wird in allen vier Evangelien berichtet, eine der wenigen, die von allen vieren erwähnt wird. Und es heißt an einer Stelle, Matthäus berichtet jetzt nur davon, dass Jesus heilte. In einem der anderen Evangelien wird geschrieben, dass Jesus sie auch lehrte vom Reich Gottes. So, Jesus hat nicht einfach nur ihre Bedürfnisse gestillt, hat nicht einfach nur ein Pflaster draufgeklebt, um es mal so zu sagen, sondern er hat sie gleichzeitig parallel dazu unterwiesen. Unterwiesen in den Dingen des Reiches Gottes. Ganz interessant, es waren ja Juden. Es waren Leute, die von klein auf mit den religiösen Schriften, mit den heiligen Schriften des Volkes vertraut waren, die eigentlich unterwiesen waren ihr Leben lang. Die haben Lesen und Schreiben gelernt anhand der Tora, anhand der heiligen Schriften. Und doch war es nötig, dass bei aller religiösen Vorkenntnis, die sie hatten, Jesus sie unterwies in den Dingen des Reiches Gottes. Das Reich Gottes ist nicht Religiosität. Das Reich Gottes besteht nicht aus gottesdienstlichen Veranstaltungen, sondern das Reich Gottes besteht für jeden ganz persönlich in seiner Beziehung zu Gott. Jeden Tag, 7 Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr. Reich Gottes in unserem Leben. Wir bewegen uns im Reich Gottes. Wo du bist, ist Reich Gottes, wenn Jesus in dir lebt. Du bist ein Repräsentant des Reiches Gottes. Und Gott möchte sein Reich durch dich ausweiten. So wie wir auch vorhin das Zeugnis gehört haben, dass wo diese Schriftstelle in der Bahn weitergegeben wurde. Gott möchte sein Reich ausbreiten. Und die Menschen, diese 5000 plus, die haben gespürt, das, was wir brauchen, kriegen wir nur bei Jesus. Deswegen haben sie, wer weiß, wie viel Mühe auf sich genommen, diesen Weg zurückzulegen und hinzugehen zu Jesus. Und Jesus hat sie nicht enttäuscht. Jesus hat sie gelehrt, hat sie unterwiesen, aber er hat dann auch ihre Krankheiten geheilt. Und ich denke, er ist ihren Nöten begegnet, sodass jeder, der eine Begegnung mit Jesus hatte an diesem Tag, nicht enttäuscht nach Hause gehen musste, sondern seine Fragen waren beantwortet. Da, wo das Herz vielleicht unruhig war, ist göttlicher Friede hineingekommen durch die Lehre vom Reich Gottes. Und da, wo Krankheit war, ist Heilung hineingekommen. Und in dieser Versammlung, die Zeit schreitet fort, ist es jetzt so, dass die Jünger feststellen, es wird Abend, Die Ortschaften sind weit. Gegessen haben wir schon lange nichts mehr, die Leute auch nicht. Es wird Zeit, jetzt hier die Versammlung aufzulösen, die nach Hause zu schicken, dass sich jeder um seinen Kram selber kümmert. Weil diese Not, die jetzt kommt, nämlich die Leute alle zu versorgen, zu verpflegen, das können wir nicht. So, die Jünger haben sehr wohl gesehen, welche Not da war, aber sie sahen sich nicht imstande, dieser Not jetzt zu begegnen. Und wenn wir uns umschauen und wenn wir die Menschen mit wachen Augen um uns herum wahrnehmen, dann sehen wir, wenn wir aufmerksam sind, oder erkennen wir, wo Nöte sind. Manchmal sind sie ganz offensichtlich, manchmal sind sie auch verborgen, manchmal sind sie mit unseren physischen Augen wahrnehmbar, manchmal braucht es ein Stück weit Offenbarung Gottes, dass wir sehen, wo den einen oder anderen der Schuh drückt. Und die Jünger gehen zu Jesus und sagen, super, wie du uns gelehrt hast. Wir sind alle völlig begeistert vom Reich Gottes, wünschen, dass es sich ausbreitet, dass wir noch viel mehr darin leben. Und Jesus, in der Menge ist eine Begeisterung über die Heilung, die du gewirkt hast. Aber weißt du was? Jetzt knurrt allen der Magen. Lass uns mal heimgehen. Lass uns hier mal Feierabend machen. Jeder kümmert sich jetzt um seinen Bauch. Und was wir machen, hast du sicherlich auch einen Plan dafür. Und Jesus guckt sie an und sagt, gut beobachtet. Hast gut gemerkt. Aber weißt du was? Wir schicken die jetzt nicht nach Hause, gebt ihr ihnen was. Jesus, bis jetzt waren wir nur Zuschauer. Wir haben zugeschaut, was du gemacht hast. Okay, wir haben ein bisschen Security gemacht. Wir haben versucht, ein bisschen zu ordnen, dass die Leute die Heilung wollen, dich nicht erdrücken, sondern dass sie schön brav in Reihe und Glied anstehen und einer nach dem anderen zu dir kommt. Ja, wir haben ein bisschen geachtet, dass die Kinder nicht zu doll stören. Und für all diese Dinge haben wir uns gekümmert. Aber wir sollen die jetzt sättigen? Wir sollen denen jetzt was zu essen geben? Wie soll das funktionieren? Wie soll das gehen? Wir haben nichts. Und ihr sagt, was habt ihr denn? Ihr sagt, ihr habt nichts. Schaut nochmal genau hin, was habt ihr? Und sie hatten dann gar nicht selber was, sondern sie haben so einen kleinen Jungen gefunden, der ein Lunchpaket dabei hatte. Es muss ein ganz aufregender Tag gewesen sein. Ich habe einen Sohn und meistens hält sein Lunchpaket nicht, das ist selten groß genug. Aber dieser Tag war so aufregend für den Jungen, dass er sein Lunchpaket nicht angerührt hat. Oder vielleicht war es auch nur noch die Hälfte, die übrig war. Es waren 5 Brote und 2 Fische. Es waren keine Thunfische, es waren auch keine Walfische. Es wird vermutlich so etwas Ähnliches gewesen sein wie das, was heute so als Petrusfisch bekannt ist. So aus dem See Genezareth, vielleicht so Frühstücksteller groß und 2, 5 Brote. Nicht Kiloleibe, nicht Pfundleibe, sondern vermutlich so matzenähnlich. Halt ein Vesper für einen Jungen. So. Auch Frühstücksteller groß, hauchdünn, 5 Stück davon. Jesus, das ist, was wir haben. Wenn der Junge jetzt langsam zur Ruhe kommt und das Knurren seines Bauches vernimmt, dann hat er das relativ schnell weggefespert. Was wollen wir damit in dieser großen Menge? Was will der Mann aus der Bahn mit dem Bibelvers? Ist gar nicht die Frage, was der Mann damit will. Der wusste gar nicht, dass er das will. Die Frage ist, was will Gott damit? Und so nimmt Jesus dieses Vesper, diese 2 Fische, und er bricht diese Fische klein. Die sind ja nun nicht groß, die sind schon eher klein und er bricht sie kleiner. Er macht aus 2 Fischen 12 Teile, für jeden der Jünger 1 zum Austeilen. Da bleibt für jeden nicht mehr wie den Kopf und ein paar Fasern, die Schwanzflosse und ein paar Fasern und ein bisschen vom Mittelteil und ein bisschen von der Rückenflosse mit ein paar Fleischfasern. Und das ist das, was die Jünger haben. Und 5 Brote durch 12 Jünger ist auch noch nicht mal für jeden so einen halben Matzen. Das ist was für einen hohlen Zahn. Und dann sagt Jesus, mach, dass die Leute sich setzen. In Gruppen. Zu 50 und zu 100. Und dann geht hin und teilt aus. Nee, Jesus, ne? Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Weniger als einen halben Matzen und ein Teil vom Fisch, wo, wenn du die Haut wegnimmst und die Gräte rausziehst und das, was man nicht essen kann, beiseite legst, dann ist es eine Gabel voll. Und damit soll ich mich jetzt auf so eine Gruppe zubewegen, auf 50 Leute oder 100 Leute, die mich erwartungsvoll anschauen. Ist nicht dein Ernst, ne, Jesus? Kannst du nicht so meinen? Ich weiß nicht, die Bibel ist da sehr kurz. Die Jünger gehen. Ich an ihrer Stelle, ich hätte geguckt, ob es irgendwo eine Gruppe gibt, wo nur 49 sitzen. Und die gehen hin. Hier, nimm. Beim ersten. Und du weißt ja, wie wir drauf sind, ne? Wenn du irgendwo essen gehst oder du bist eingeladen und mit mal merkst du, das ist der Horror jeder Gastgeberin. Sie hat sich total verschätzt. Du guckst in die Schüssel, die auf dem Tisch steht. Du guckst um den Tisch rum und merkst, satt werden wir heute nicht. Und weil du gut erzogen bist, nimmst du gerade einen Anstandsschöpfer, damit was bleibt für die anderen am Tisch. Kannst du es nachvollziehen? Und jetzt kommt ein Jünger und hält dir hin und sagt, nimm und iss. Und du guckst drauf und du siehst nicht mehr, wie der Jünger gesehen hat. Und du nimmst den halben Matzen noch nicht mal und brichst davon eine Ecke ab und legst ihn zurück. Und ich glaube, da liegt immer noch ein halber Matzen, aber du hast was in der Hand. Ob das nochmal funktioniert? Und du brichst dir noch eine Ecke ab, weil du denkst, ein bisschen mehr könnte ich schon noch vertragen. Und der Matzen wird nicht kleiner, aber du hast was in der Hand. Und das Gleiche mit dem Fisch. Ich glaube nicht, dass Jesus den Fisch gebrochen hat und den Matzen und die Jünger dann mit solchen Körben von Gruppe zu Gruppe gegangen sind. Sondern ich glaube, dass das Wunder der Vermehrung stattgefunden hat im Augenblick der Übergabe, wenn die Jünger den Hungrigen es hingereicht haben. Da hat die Vermehrung stattgefunden. Und ich glaube, die Jünger konnten ihren Augen nicht trauen. Und als ich mit meiner Gruppe von 49 fertig war, und ich hatte immer noch einen halben Matzen und so eine Gabel voll Fisch in der Hand. Da bin ich zu der Gruppe gegangen, wo 102 sitzen. Und mein Herz hat Purzelbäume geschlagen. Zu sehen, hey, das, was wir haben. Wenn Jesus das nimmt und wenn er seinen Segen dazu gibt, dann reicht es aus. Der Punkt ist, Vertrauen. Der Punkt ist, nimm, iss. Ich weiß, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber ich persönlich bin auch gar nicht auf die verrückte Idee gekommen. Das war der da hinten. Aber der hat gesagt, ich soll es dir geben. Guck mal, ob du satt wirst. Das ist der Punkt. Der Punkt ist nicht, dass wir die Leute satt machen oder dass die Jünger die Leute satt gemacht haben, sondern der Punkt ist, dass wir im Vertrauen gehen mit dem, was Gott uns gegeben hat. Jesus kennt die Not und er weiß ganz genau, was es braucht und wie viel es braucht, um der Not zu begegnen. Der Reinhard beschreibt in seiner Biografie eine Geschichte. Da war er kleiner Junge, 10, 11 Jahre. Und er war in der Gebetsversammlung in der Gemeinde seines Vaters. Waren hauptsächlich ältere, gesetztere Geschwister. Und er war irgendwie mit dabei. Und dann war da eine ältere Schwester, die krank war. Und mitten in dieser Gebetsversammlung bekommt Reinhard den Eindruck, er soll zu dieser Frau gehen und für sie beten. Und er sagt, wenn mein Vater das jetzt sieht, dass ich zu dieser Frau gehe und bete, dann habe ich ziemlichen Ärger am Hals. Aber er kann nicht anders. Dieses Drängen, dieses Eindruckes, für diese Frau zu beten, ist so groß, dass er sich zwischen den Stuhlreihen hindurchschleicht, von hinten an diese Frau herangeht, ihr die Hände auflegt und für sie betet. Und er macht da eine ziemliche Geheimoperation draus. Er versucht nicht aufzufallen. Aber in dem Moment, wo er die Frau berührt und für sie anfängt zu beten, fängt diese Frau an zu schreien und die ganze Geheimniskrämerei ist aufgeflogen. Die ganze gesegnete Gebetsversammlung ist gerade ein bisschen durcheinander. Der Vater schreit, Reinhard! Und die Frau sagt, als Reinhard mir die Hände aufgelegt hat, hat der Heilige Geist mich durchströmt und ich bin gesund geworden. Ich bin geheilt. Und es war genau so. Kleiner Junge, nicht zwei Brote und nicht fünf Brote und zwei Fische, sondern ein Drängen im Herzen, etwas zu tun. Alle äußeren Umstände und Bedenken beiseite legend, hat er sich auf den Weg gemacht, es getan und Gott hat sich dazugestellt. Ich bin vor 14 Tagen in Nepal gewesen und mein Kontaktmann ist kein typischer Nepalese, ist eher er sticht ein bisschen hervor, er hat nicht so die sonst übliche asiatische Zurückhaltung, er ist sehr kühn und sehr mutig, sieht auch gar nicht so asiatisch aus, ist also echt ein Verrückter für Jesus, aber richtig im positiven Sinne, versteht mich richtig, der echt mit seinem Gott über Mauern springt und echt was vorhat. Und der schreibt mir so im Vorfeld, oh, und du wirst den Präsidenten treffen. Okay, warten wir es mal ab, wie es denn ist. Aber tatsächlich, er hat es hinbekommen, haben einen Termin beim Präsidenten gehabt, war mein Präsidenten vom Nepal, habe ihm die Arbeit von Christus für alle Nationen erklärt, habe ihm das Evangelium erklärt, habe mit ihm beten dürfen, ihn segnen dürfen für seinen Dienst. Aber in dem ganzen Vorfeld, als ich gemerkt habe, hoppla, das ist nicht nur ein Spinner, sondern das wird jetzt tatsächlich passieren, ich habe einen Termin mit dem Präsidenten und wir werden in den Präsidentenpalast gehen und die ganzen Sicherheitskontrollen und all das über uns ergehen lassen. Und ich habe meinen Lebtag doch Präsidenten nur im Fernsehen gesehen. Habe ich irgendeine Ahnung von Protokoll und was man dem sagen soll? Muss ich eine Predigt vorbereiten? Ich hatte keine Ahnung. Und dann haben wir es auf uns zukommen lassen. Und dann habe ich einfach das gesagt, was ich auf dem Herzen hatte. Und habe gespürt, dass da eine Offenheit war und dass dann Fragen war. Nepal selbst als Land wird im Moment ein bisschen geschüttelt durch politische Umstände und durch ist im Moment auch sehr, sehr offensichtlich, dass da persönliches Machtstreben Einzelner den Fortgang des politischen Prozesses blockiert, wo echte Offenheit und echte Fragen da sind, hey, nur rein menschlich geht's hier nicht weiter. Einfach die Dinge, die Gott uns gibt, die Türen, die Gott uns öffnet, die Impulse, die Gott uns gibt, umsetzen, machen. Und wenn es noch so wenig aussieht, in unserer Hand. Eins kann ich dir versprechen, es wird auf jeden Fall nicht mehr werden, wenn du es nur anschaust. Wenn du das, was du hast, nur anschaust und darüber sinnierst, was du eventuell damit machen könntest, wofür es eventuell reichen könnte, wofür es auf jeden Fall nicht reichen wird, schaust du und schaust und schaust und schaust. Und irgendwann ist der Fisch vergammelt und der Matzen auch. Und dann kannst du gar nichts mehr damit anfangen. Egal, ob wir viel oder wenig haben, das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass das, was wir haben, Jesus dargereicht wird und sagt, Herr, egal ob ein oder fünf oder zehn Talente, ich setze es ein. Ich vergrabe es nicht und warte, bis du wiederkommst, sondern ich setze es ein. Ich handle damit. Ich sehe die Not um mich herum. Wenn ich mich anschaue, weiß ich, dass ich hoffnungslos überfordert bin und nicht in der Lage bin, alle Not zu lindern. Aber es war ja auch nicht nur ein Jünger, es waren jetzt 12 Jünger da. Du bist ja nicht der Einzige. Und darf ich dir was sagen? Wenn du in deine Hand schaust oder auf das schaust, was du hast, und es kommt dir so erbärmlich wenig vor, weißt du, was das Geheimnis ist? Dein Nebenmann denkt nicht, dass er mehr hat. Der hat nämlich auch nicht mehr. Wir sind diejenigen, die aktiv werden, die das, was wir haben, einsetzen. Aber dass das, was wir haben, beim Einsetzen auch die Not lindert und stillt, ist gar nicht mehr unsere Sache. Sondern das ist das, was Jesus tut. Das Brot und der Fisch wäre gleich beim ersten alle gewesen. Da hätten 12 Leute gekaut, die 12 wären nicht satt geworden und die anderen hätten dumm dagesessen, wenn Jesus nicht dieses Wunder der Vermehrung getan hätte. Wir sehen immer nur, was vor Augen ist. Aber wenn Gott uns was ins Herz gibt, dann geht es nicht mehr darum, um das, was wir sehen, sondern dann geht es darum, das umzusetzen, von dem wir in unserem Herzen überzeugt sind, das ist das, was Jesus möchte. Das ist das, was Jesus mir gegeben hat und das ist mein Teil, den ich beitragen kann, um die Not, die Situation für diese Person jetzt zu ändern oder dort zumindest einen Impuls der Hoffnung, der Zuversicht, des Glaubens hineinzusetzen. Es kommt nicht darauf an, wie viel ich habe, sondern dass das, was ich habe, Jesus zur Verfügung gestellt wird und Jesus seinen Segen darüber spricht und es dann austeilt. Stellt euch mal vor, ihr gehört zu diesen 5000 Leuten, 5000 Männern und zu den Frauen. Und mit mal hört ihr, ich meine, euer Bauch grummelt ja auch schon. Und mit mal hört ihr, hey, jetzt wird mal eine Pause gemacht. Jetzt ist mal Schluss mit Lehren. Jetzt ist mal Schluss mit Heilen. Jetzt sollen wir uns setzen. Jetzt gibt's was zu essen. Und dann setzt du dich hin. Und dann guckst du nach links. Und dann guckst du nach rechts. Und alles, was du siehst, sind Menschen, 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 Menschen. Alles, was du hörst, ist Grummel, 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 Grummel. Da bin ich ja mal gespannt, welchen Caterer Jesus auf die Kürze jetzt organisieren konnte. Menschlich gar nicht machbar. Kann aus Nazareth was Gutes kommen? Jesus, da bin ich jetzt mal echt gespannt. Da hast du uns alle hier ja in eine ziemliche Situation hineinmanövriert. Und jetzt siehst du, aha, wir sind hier so in lauter Gruppen. Ah, da hinten sehe ich Jesus mit seinen Jüngern. Was machen die da? Oh, jetzt gehen die Jünger jeder zu einer Gruppe von denen, die da sitzen. Aber die schleppen keine großen Töpfe mit sich rum. Wenn sie einen Korb in der Hand haben, ist der eher klein. Was soll das denn werden? Warum sitze ich in dieser Gruppe und nicht in der ersten da vorne? Ich kriege ja hier nie was ab. Und dann, ey, der Korb ist nicht größer geworden, aber die erste Gruppe da, da ist kein Rumoren, da ist kein Brüllen, da ist kein, der hat aber mehr wie ich. Die sind alle zufrieden. Was kriegen die? Jetzt geht er zur zweiten Gruppe, der geht gar nicht zurück zu Jesus, um irgendwie mehr zu holen. Kann der so viel tragen, dass 50 Leute satt werden? Und jetzt geht er zur nächsten 50er Gruppe, ohne Nachschub zu holen, aus dem kleinen Korb? Bin ja mal gespannt. Jesus ist so anders. Jesus ist so anders. Wisst ihr, es ist ganz einfach, aus offensichtlichem Überfluss auszuteilen. Aus offensichtlichem Überfluss auszuteilen ist keine Kunst. Das kann jeder, wenn ihn sein Geiz nicht daran hindern würde. Die Kunst ist, den Mangel, den man empfindet, mit Gottes Augen zu sehen und zu sagen, danke für den Segen, das reicht sogar für mehr. Das ist die Kunst und das ist Glauben. Den Mangel, den wir sehen, sagen, Gott, in meinen Augen ist es so wenig. Ich meiner mir mich, wir vier werden davon nicht satt und befriedigt. Und du möchtest jetzt, dass ich davon auch noch abgebe? Genau. Genau. Wie sagt die Bibel? Der eine sammelt und sammelt und sammelt und wird immer ärmer. Und der eine gibt und gibt und gibt und wird immer reicher. Ich spreche nicht nur von materiellen Dingen. Und ich glaube, es gibt keinen größeren Reichtum als den, dass ich weiß, nicht nur, dass mein Erlöser lebt, sondern dass er mein Leben in seiner Hand hat. Er ist mein Versorger, er ist mein Arzt, er ist mein Leben, mein Alles, mein König. Es gibt keine größere Befriedigung, als zu wissen, zwischen diesem Jesus und mir ist alles in Ordnung. Aller Reichtum, aller Besitz, aller Erfolg kann das nicht ersetzen. Wenn das nicht das Herz eines Menschen erfüllt, dann ist da immer eine Leere, dann ist da immer ein Vakuum, das irgendwie anders nach Stillung und nach Erfüllung sucht. Und dann muss noch mehr hin. Noch mehr Haus, noch mehr Auto, noch mehr Yacht, noch mehr. Was auch immer. Muss gar nicht nur materiell sein. Aber aus dem Reichtum des Herzens. verändert sich die Schau. Und als ich jetzt in Nepal war, soll ich euch mal was sagen? Ich genieße unseren westlichen Komfort. Ich genieße es wirklich. Aber es ist gut, mal zu schauen, wie andere Leute leben. Ich war dort in einer Gemeinde. Da haben die Pastoren, die hatten 7 Vollzeitpastoren, Vollzeitevangelisten. Die haben kein Geld gekriegt. Die haben kein Geld gekriegt. Aber die waren vollzeitlich nur für die Gemeinde unterwegs. Die haben ein Grundstück gehabt als Gemeinde. Da hatten sie einen Gemeindesaal drauf. Und dann hatten sie links und rechts so 2 Gebäudeflügel. Diese Gebäudeflügel waren 3 Meter tief. Waren also eher so 2 Schläuche links und rechts. Und in diesen Schläuchen befanden sich Kammern, 3x3 Meter groß. Und in diesen Kammern stand ein Bett und ein wackeliger Tisch und eine Kiste für Aufbewahrung der Habseligkeiten. Und 3 dieser Pastoren haben jeweils in so einer Kammer gewohnt. Eine Kammer war die Gemeinschaftsküche, eine andere Kammer hat eine Mutter von dem Pastor drin gewohnt. Eine Kammer war Gemeindebüro, die Toiletten waren nicht so ganz so optimal, Duschen war sowieso nicht dran zu denken. Wasser gab es nur ein paar Stunden am Tag, da musste jeder seine Vorratstonne volllaufen lassen, damit er im Rest des Tages auch noch Wasser hat. Aber die haben nicht geklagt, die haben nicht gemeckert. Alles, was sie bekommen hatten, sie durften da umsonst wohnen. Die Gemeinde hatte das gemietet. Und die Gemeinde hat 100 Euro im Monat gegeben für Verpflegung. So, die wurden in Naturalien bezahlt, aber Gehalt gab es nicht. Aber die Pastoren haben nicht geklagt, sondern die hatten ein feuriges Herz und haben sich überlegt, wie können wir noch mehr Menschen für Jesus erreichen. Haben Gott gelobt in einer Freiheit und in einer Freudigkeit. Ich sage nicht, dass wir hier so leben müssen, versteht mich nicht falsch. Können wir gar nicht hier bei uns. Aber was ich sagen möchte ist, nicht die äußeren Umstände bestimmen, ob es uns gut geht innerlich oder nicht. Nicht die äußeren Umstände bestimmen, ob wir geben können oder nicht. Du hast nie so wenig, dass du nicht noch teilen könntest. Du hast nie so wenig, als dass du nicht noch teilen könntest. Ja, und dann kommen die Jünger zurück. Alle sind satt. Und die Jünger staunen Bauklötze. Jesus, wir haben ja schon viel mit dir gesehen und mit dir erlebt. Aber das hier toppt alles. Jesus, soll ich dir mal was sagen? Ich habe echt Schiss gehabt. Ich habe gedacht, die steinigen mich, weil sie denken, ich will sie auf den Arm nehmen. Ich habe echt gedacht, Jesus, ich mache mich hier jetzt für dich zum Affen. Jesus, soll ich dir mal was sagen? Der einzige Grund, warum ich das gemacht habe, warum ich echt hingegangen bin und die Hand ausgestreckt und ihnen was angeboten habe, der einzige Grund war, ich wollte dir keinen Wunsch abschlagen. Ich habe es nicht gewagt, zu dir Nein zu sagen. Aber ich habe echt gezittert, weil ich nicht wusste, wie das ausgehen wird. Manchmal ist es so, wir machen Dinge nur aus dem einzigen Grund, wir haben nicht den Mumm, zu Jesus Nein zu sagen. Und es ist gut, egal welcher Grund es ist, Jesus sieht das doch. Und von dem Tag an glaube ich, waren die Jünger ein Stück mehr bereit, was Verrücktes für Jesus zu tun, weil sie gemerkt haben, das hat schon funktioniert. Hab Mut. Jesus stellt sich dazu. Wenn Jesus dir einen Auftrag gibt, dann schau nicht, ob du es kannst, sondern schau, ob du es Jesus zutraust, es durch dich zu machen. Weil das, was du sowieso kannst, dafür brauchst du Jesus nicht. Und das, was du sowieso kannst, da bekommt Jesus auch nicht so viel Ehre von. Mit dem, vielleicht kriegst du es noch hin, darzustellen, dass Jesus dir das Talent und die Fähigkeit dazu gegeben hat. Das ist ja auch so. Es ist ja auch wahr, dass das, was wir an natürlichen Begabungen und Talenten haben, dass das schon Gottes Ausstattung für unser Leben ist, weil er weiß, wofür er uns gebrauchen möchte. Aber wenn es nachher in diesen Bereich des Übernatürlichen geht, wenn es nachher in diesen Bereich geht, wirklich Reich Gottes zu bauen, Gott gebraucht unsere natürlichen Begabungen, aber ein geistliches Reich kann nur auf einem geistlichen Wege gebaut werden und nicht auf einem menschlichen, natürlichen. Und da kommen wir alle an unsere Grenzen. Und dann sagen wir, Jesus, ich möchte. Ich danke dir für meine natürlichen Fähigkeiten und Begabungen. Aber Herr, ich möchte diese, meine natürlichen Fähigkeiten und Begabungen, ich möchte sie einsetzen, so gut ich kann. Aber ich weiß, dass all das nichts bewirkt, wenn du nicht mit deinem Geist da hineinkommst und bestätigst und es gebrauchst. Viele Worte, eine gute Rhetorik, gibt eine gute Rede. Aber gibt noch kein Wort Gottes, das ins Herz hineingeht, das Mark und Bein scheidet, das Offenbarung Gottes deutlich wird, das Reden Gottes kommt, das persönliche Ansprache im Herzen und im Geist geschieht. Dazu braucht es den Heiligen Geist. Dazu braucht es das Moment des Übernatürlichen, was hineinkommt. So, dass wir sagen, Jesus, hier sind wir. Und ob wir fünf Brote und zwei Fische haben, und selbst wenn es 50 Brote und 20 Fische gewesen wären, wenn der Junge wirklich Überfluss hätte, wenn die Mutter morgens gesagt hätte, pass mal auf, sicherlich kommen der Joshua und der Jonah auch mit zu diesem Meeting. Ich kenne deren Mütter, die vergessen immer, den Feschbar einzupacken. Ich packe dir mal ein dreifaches Feschbar ein. Der Junge hätte Überfluss gehabt für sich, aber es wäre trotzdem zu wenig gewesen für alle. Egal wie gut oder weniger gut wir ausgestattet sein mögen, spielt keine Rolle. Alles muss durch die Hände Jesu laufen. Alles muss durch die Hände Jesu gehen, dass er es bricht. Manchmal bricht er sogar dich und mich. Nicht kaputt, versteht mich nicht falsch, nicht kaputt. Manchmal bricht er unser Ego und unseren Stolz und führt uns an unsere eigenen Grenzen, wo wir wirklich das Gefühl haben, ich mache mich hier zum Deppen. Ich mache mich zum Deppen und ich biete dir das an, was ich in der Hand habe. Dir knurrt der Magen und ich kann es selber kaum glauben. Ich mache mich zum Deppen. Alles, was ich dir anbieten kann, ist ein Gebet. Weil ich kann deine Situation nicht ändern. Aber ich kenne den, der es kann. Und dem vertraue ich. Und deswegen bete ich für dich. Ich glaube, dass Jesus uns ein bisschen herausfordern möchte heute Morgen. Dass wir wirklich über das Sichtbare hinausschauen. Und dass wir ihm echt glauben. Jesus, dein Reich kannst nur du bauen. Menschen verändern kannst nur du. Herzen verändern kannst nur du. Nicht meine Worte, nicht meine tolle Lehre, nicht meine Überredungskunst. Aber du, Heiliger Geist, wenn du dort hineinsprichst, wenn du Motive ansprichst und deutlich machst, wenn du da, wo Ängste sind, wenn du durch dein Wort dort hineinsprichst, dann müssen diese Ängste weichen. Da, wo Hoffnungslosigkeit ist. Es nützt dir nichts, wenn ich sage, meine Hoffnung ruht auf Jesus. Nützt dir überhaupt nichts. Was du brauchst, ist, dass der Heilige Geist dir begegnet und dieses Wort, hey, wenn der seine Hoffnung auf Jesus setzt, dass irgendwas in dir geschieht, dass Glaube wächst, dass auch du sagst, ich setze meine Hoffnung auf Jesus. Ich habe gestern zwei Beispiele erzählt, ich möchte sie nochmal erzählen, im Bereich der Finanzen. 4 Tage vor Monatsende saß ich am Sonntagabend im Gottesdienst und Gott sprach zu mir, gib einen Schein. Es war der letzte Schein, den ich im Geldbeutel hatte. Das war das, was mir helfen sollte für die letzten 4 Tage, bis das nächste Gehalt kam. Ich habe diesen Schein gegeben, ich habe ein bisschen mit Jesus diskutiert, aber bin nachher gehorsam gewesen und habe diesen Schein gegeben. Ich war damals noch Polizist. Am nächsten Montagmorgen, also keine 24 Stunden später, war ich in einer Gebetsversammlung. Und am Ende der Gebetsversammlung gibt ein wildfremder Mensch mir genau diesen Schein zurück. Ich hatte noch gar keine Gelegenheit gehabt in der Zwischenzeit, den Schein, hätte ich ihn nicht ins Opfer gegeben, auszugeben, weil ich noch gar kein Geschäft wieder betreten hatte. Gott hat es einfach so gegeben. Gott versorgt uns. Ich bin neulich im Gottesdienst gewesen, ist kein Monat her, gerade ein Monat her. Und am Ende kommt es ein Aufruf und die Leute sollen aufstehen, wer Heilung braucht und wer hier ein Problem hat oder und wer finanziell irgendwie ein bisschen knapp ist oder da ein finanzielles Wunder braucht, soll aufstehen. Ich bin aufgestanden, meine Frau saß neben mir. Nicht, dass wir jetzt groß was hatten, das uns bedrückt hätte, aber es war gerade mal wieder ein bisschen knapp. Und dann stehe ich da auf und der betet, ich habe da auch gar nichts groß empfunden, wieder hingesetzt, Gottesdienst war vorbei und ich bin am darauffolgenden Wochenende auf einer Dienstreise. Und dann, wir waren als Team, wir waren zu dritt unterwegs und dann kommt im Laufe des Tages der gastgebende Pastor und drückt mir einen Euroschein in die Hand, so einen habe ich noch nicht gesehen, habe ich noch nie in der Hand gehabt, obwohl es den Euro jetzt ja schon ein paar Jahre gibt. Ein richtig großes Scheinchen. Und der sagt dann, oh, du, das hat mir gerade einer der Anwesenden gegeben, 4 Stück davon, für jeden von euch und auch für mich ein. Und Michaela und ich, also wir wollten mit unserer Familie, wir wollten gerade in Urlaub fahren, obwohl es ein bisschen knapp war. Habe ich mir so gedacht, danke Jesus, der Urlaub ist gerettet. Und dann habe ich der Michaela schnell eine SMS geschrieben, eine E-Mail geschrieben. Und sie sagt, ach, das ist ja eine Gebetserhörung. Und ich, hä, wieso Gebetserhörung? Ja, du bist doch da neulich im Gottesdienst aufgestanden, als es um Finanzen ging. Hatte ich doch glatt schon wieder vergessen. Gott segne trotzdem, auch wenn unser Gedächtnis manchmal ein bisschen kurz ist. Gott kann. Gott kann. Gott ist doch überhaupt nicht auf uns angewiesen. Manchmal kann er die Dinge, könnte er die Dinge sogar viel besser ohne dich und mich. Aber er möchte, dass wir etwas lernen. Er möchte, dass wir lernen, dass unser Gott lebt und dass er treu ist und dass keine religiöse Formen sind, sondern dass wir uns ausstrecken zu ihm. Alles, was ich erwarte, erwarte ich von dir, Jesus. Wo soll ich hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, sagen die Jünger einmal. als Jesus verlassen wird, weil die Nachfolge einigen zu radikal wird. Und Jesus fragt, wollt ihr mich auch verlassen? Er sagt, wohin, sagt Petrus, wohin? Das konnte Petrus sagen, weil er Jesus erlebt hat. Das ist mein Gebet heute Morgen, dass wir Jesus erleben, real. Und dass wir, auch wenn sich unsere Lebensumstände, wenn sich unsere Nöte vielleicht nicht gleich augenblicklich ändern, wir wissen, mein Erlöser lebt. Und wenn er mir hier nicht raushilft, dann weiß ich, dass er mir da durchhilft. Und der andere Punkt ist, vielleicht möchte Jesus dich gebrauchen, um jemanden entweder wo rauszuhelfen oder wodurch zu helfen. Es gab schon einige Situationen in meinem Leben, wo ich echt gedacht habe, hey, beam me up, Scotty, hier möchte ich raus. Und es ging nicht raus. Ging nicht raus, ich musste da durch. Aber wisst ihr was? Ich lebe noch. Jesus lebt noch. Und wenn wir uns anschauen, ich denke, jeder könnte jetzt eine Lebensgeschichte erzählen. Aber es ist Gottes Gnade, die uns hält. Und es ist Gottes Gnade, die dich gebrauchen möchte, auch jemand anderem in seiner Not jetzt zu helfen und zu halten. Und all das nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch seinen Geist. Nicht durch eine Großbäckerei und durch eine Fischkonservenfabrik wurden die Leute gesättigt, sondern durch Jesu Segen auf dem, was die Menschen ihm zur Verfügung gestellt haben. Amen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für den Tag, für den Gottesdienst und Vater, ich danke dir jetzt einfach für die Menschen, die da sind. Für jeden Einzelnen. Du kennst die Situation, in der jeder Einzelne ist. Du kennst die Sehnsucht im Herzen der Einzelnen, wie sie erleben möchten, dass du durch sie wirkst. Wo solche Storys und Zeugnisse statt zu ermutigen, eher so eine Minderwertigkeit hervorrufen. Das ist nicht, was sein soll. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du zu diesen Menschen sprichst, dass sie jetzt echt deine Stimme in ihrem Geist hören. Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Was andere tun im Reich Gottes, mag dir attraktiv erscheinen. Und du denkst in deinem Herzen, wer bin ich? Kann Gott mich überhaupt gebrauchen? Vergleich dich nicht, schau auf Jesus und er hat etwas für dich vorbereitet, was genau auf dich passt und zu keinem anderen. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du gehörst eher zu diesen 5000 plus, denen der Magen knurrt. Und du sagst, Jesus, schön und gut, dass du deine Jünger hast, die jetzt hier gerade die Not stillen. Ich hoffe mal, das kommt auch gleich irgendeiner zu mir. Erwarte alles von Jesus und nichts von Menschen. Die Jünger waren nur die Transporteure des Brotes und der Fische. Sie haben es nur dargereicht. Sie haben die Brote und die Fische nicht hergestellt. Sie haben sie nicht vermehrt. Sie haben sie nur dargereicht. Der Ursprung der Brote und der Fische ist bei Jesus. Der Ursprung der Vermehrung ist bei Jesus. Menschen sind immer nur Werkzeuge, immer nur Kanäle. schau nicht auf Menschen, erwarte nichts von Menschen, schau auf Jesus. Egal, was deine Situation sein mag, er ist derjenige, der dir hilft. Er ist derjenige, der deinen Hunger stillt. Er ist derjenige, der auch deinen Mangel ausfüllt, worin auch immer er bestehen mag. Das, was kein Mensch tun kann, was jeden Menschen überfordert, Jesus kann es geben. Ich möchte das Lobpreisteam bitten, dass ihr noch kommt und noch ein bisschen spielt. Und ich möchte eine experimentelle Gebetszeit mit euch machen. Ich möchte zuerst die bitten, die sich mehr von Gott gebrauchen lassen möchten. Die einfach mehr Sicherheit in ihrem, wenn man das so sagen darf, mehr Mut in ihrem Dienst haben möchten, die mehr Vertrauen haben möchten, die einfach sagen wollen, Jesus, hier bin ich, gebrauche mich, wie auch immer. Ich möchte zuerst für euch beten. Und hinterher möchte ich die bitten, die sagen, ich bin hier heute mit einer Not. Ich brauche es, dass Jesus meiner Not begegnet. Euch möchte ich als zweites nach vorne bitten. Ich sage euch dann nachher Bescheid, wenn ihr kommen sollt. Und dann bitte ich die erste Gruppe, dass ihr für die zweite betet. Okay?